Israel auch gemacht hat, die mir schon einen Teil meiner Predigte bisher vorweggenommen hat. Einsteigen auch noch mal kurz in die Jahreslosung von letztem Jahr, weil ja jetzt eben eine bisschen besondere Konstellation mit diesem Sonntag, im letzten Sonntag im Jahr haben. Das kommt ja nicht immer vor, dass der letzte Tag im Jahr auf einen Sonntag fällt. Deswegen möchte ich, wie gesagt, die Gelegenheit nutzen, auch nochmal wirklich einen kleinen Rückblick zu machen auf das vergangene Jahr, dass er die Losung noch hat oder dann ab morgen dann hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht, nach 1. Mose 16, 13. Nochmal zum Rückblick. Die Situation, die zu diesem Ausspruch führt, Hagar, die Magd von Sarai, der Frau von Abraham, ist von ihrer Herrin weggelaufen, hat es einfach nicht mehr ausgehalten, ist weggelaufen, ist in der Wüste unterwegs. Sie ist schwanger und sie ist fremd. Und in dieser verzweifelten Lage wendet sich Gott ihr zu und gibt ihr eine große Prophezeiung mit. Auch wenn sie die jetzt zunächst nicht gleich erfüllt, sondern sie weiter Unterordnung und Demütigung für sie bedeutet, weil sie einfach zurückgehen soll zu ihrer Herrin. Aber Gott hat sie angesprochen, Gott hat sie gesehen. Wie war das bei dir in diesem Jahr? Weil, als auch schon erwähnt, hattet ihr Probleme, hattest du Probleme, Schwierigkeiten in der Familie, im Beruf, mit der Gesundheit, mit der Gemeinschaft? Wo hast du Erlebnisse mit Gott gehabt, wo du im Nachhinein, wie Hagar, sagen kannst: Gott sieht mich, Gott hat mich gesehen? Wir werden am Ende des Gottesdienstes ein Zeugnis teilhaben. Noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken und euch vom Heiligen Geist inspirieren zu lassen. Was hat das vergangene Jahr für euch gebracht? Was hat es euch mitgemacht? Wo hattet ihr Begegnung mit Gott? Und wo hat euch Gott gesehen? Dann habe ich auch hier jetzt einen Part, der ein bisschen in die Vergangenheit des abgelaufenen Jahres reingeht, was wir alles gemacht haben. Ahel hat schon einiges erwähnt, aber ich möchte trotzdem das jetzt nicht aussparen. Hört das halt gegebenenfalls halt zweimal, kann nicht schaden. Ja, es ist einiges passiert im letzten Jahr. Wir haben Fortschritte im Umbau des Gemeindehauses gemacht. Lift ist installiert, auch wenn er noch nicht geht oder noch nicht genutzt werden kann. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Meilenstein. Die Toilette im Untergeschoss ist weitestgehend fertig und auch schon benutzbar. Viele Meter Kabel sind verlegt, beziehungsweise Kilometer Kabel wurden verlegt. Meter kann man ja schon nicht mehr sagen. Neue Fenster bekommen, wenn auch nicht hier im Saal, aber im Rest vom Gebäude sind doch viele neue Fenster installiert worden. Und die barrierefreie Eingangstür existiert schon. Deswegen sage ich, existiert schon. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Die Umgestaltung des Erdgeschosses entwickelt sich. Und die Behindertentoilette haben wir jetzt auch schon begonnen. Und hier im Saal hat es auch Veränderungen gegeben. Könnt ihr die super Beleuchtungsanlage bewundern, die eben das Ergebnis dieser von der Volksbank gesponserten Spendenaktion war, die wir erfolgreich absolviert haben. Dank an euch, die ihr da alle mitgemacht habt, die das überhaupt dann letztendlich ermöglicht hat. Ihr hattet vorhin ein Bild von dem Sponsorenlauf, war alles dabei, war eine super Aktion. Und noch vieles mehr. Wie gesagt, herzlichen Dank euch allen, die ihr eingebracht habt. Egal auf welche Weise, vieles ist gar nicht sichtbar, hat Rahel auch schon erwähnt, als einfach verschwindet im Gebäude oder nicht offensichtlich ist. Aber es ist einfach trotzdem wichtig, dass man es erwähnt, beziehungsweise dass es getan wird, weil es einfach wertvoll ist. Dazu zählt das Gebet, der Putzdienst und die Verpflegung der Arbeiter. Das ist einfach wichtig, dass das auch klar ist, und vielen Dank für jeden Einzelnen, der sich da eingebracht hat. Ja, wir hatten auch viele Schwierigkeiten zu bewältigen, das ohne Frage. Aber auch die möchte ich jetzt im Einzelnen gar nicht erwähnen. Denn auch hier steht Gott uns bei, schenkt uns immer wieder Lösungen. Wir sind aus jeder Situation bis jetzt irgendwo, die für uns schwierig, schwer lösbar, schwer vorstellbar war, herausgekommen. Ja, wir wünschen uns alle sicher eine schnellere und reibungslosere Realisierung. Aber wir müssen sagen, es läuft, wie es läuft. Unsere Termine sind nicht Gottes Termine. Und unsere Ideen sind auch nicht immer seine Ideen. Wir müssen Geduld haben und Vertrauen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Auch wenn ich mich ehrlich zugeben muss, dass mir das auch nicht immer leicht fällt. Aber nach Römer 5, 3 bis 4 steht, Bedrängnis bringt einfach Geduld. Geduld aber Bewährung und Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung. Ja, und da war dann noch der Weggang von Matthias und seiner Familie. Für viele von uns war es schon nicht überraschend, gehöre ich auch dazu, wo ich das erste Mal gehört habe, und gefühlt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Weil manche Aktivitäten ja gerade erst gestartet worden waren, Filzberaten, FBI, um nur die zu nennen, und einfach zu wachsen begannen. Aber auch hier ist Gott mit uns und findet Lösungen. Nachfolger, die diese guten Dinge weiterführen. Aber man kann den Weggang von Matthias vielleicht auch als Gebetserhöhung interpretieren. Ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt. Aber zumindest im Hinblick auf unsere Finanzen. Denn wer hat nicht gebetet, dass Gott hier hilft? Und keinen Pastor zu bezahlen, entlastet eben nun mal unseren Haushalt. Ist eine Sichtweise. Und auch hier gilt, Gott ist ein Gott, der uns sieht. Er sieht uns als Einzelnen, welche Möglichkeiten und Kraft jeder hat. Und er sieht uns eben auch als Gemeinde. Er hat bei all den geleisteten Stunden viel Bewahrung und Gelingen geschenkt. Und ich bin überzeugt, dass er das auch weiterhin tun wird. Es ist sein Haus. Wir sind seine Gemeinde. Und auch in Bezug auf die geistliche Führung durch einen Pastor wird er eine Lösung schenken. Gott sieht uns. Gott ist mit uns. Und mit dieser Zuversicht starten wir dann morgen in das neue Jahr, das unter der Losung steht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir haben das vorhin in dem Lied so wunderbar schon gehört. 1. Korinther 16, 14. Das Bild. Habt ihr ein schönes Bild, was ihr im Internet gefunden habt zum Thema? Das ist einfach schon mal rein visuell zum Ausdruck bringt. Was jetzt kommt, ist vielleicht nicht so, wie ihr jetzt euch das vorstellt, wie man eine Jahreslosung vielleicht interpretieren sollte, sondern ich hatte den Eindruck, dass ich einfach auf die einzelnen Punkte von Paulus seinen Brief eingehen soll, euch das zu vermitteln ein bisschen. Denn dieser Vers, der stammt oder steht ziemlich am Ende des 1. Korintherbriefes von Paulus an die Korinther. Einen Brief, der wie alle Briefe von Paulus klar und deutlich aufzeigt, wie wir uns als gläubige Menschen verhalten sollen. Die beschriebenen, in dem Brief beschriebenen Herausforderungen sind riesig und schwer bis gar nicht einzuhalten. Aber sie bieten Orientierung, zeigen den Weg auf den es ankommt. Und die Liebe, auf die hier Bezug genommen wird, ist nicht das emotionale Gefühl, das uns bewegt, wenn wir einen Menschen gerne haben. Es ist was viel Größeres. Nein, es geht Paulus hier um eine Grundhaltung, eine Lebenseinstellung. Wir sollen den anderen achten, lieben wie uns selbst. Keine Überhöhung, keine Erniedrigung. Jeder Mensch von Gott geschaffen verdient Respekt, Anerkennung, Würde, Liebe. Diesen ersten Brief an die Korinther schreibt Paulus auf seiner dritten Missionsreise von Ephesus aus. Er greift verschiedene Problemstellungen auf, die sich in der von Paulus gegründeten christlichen Gemeinde ergeben hatten. Korinth, muss man wissen, war zu dieser Zeit eine Weltstadt mit Seehafen, ein internationales Handelszentrum, die bedeutendste Stadt in damaliger Achaia. Ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen, die alle Einfluss nahmen auf die junge korinthische Gemeinde. Der größte Teil der Gemeinde bestand aus nichtjüdischen Christen. In Ephesus war Paulus zu Ohren gekommen, dass die junge Gemeinde große Schwierigkeiten hatte, an dem von Paulus Gelehrten festzuhalten, sodass er diesen Brief schrieb, um die Probleme anzusprechen und Lösungen zu vermitteln. Der Brief richtet sich zwar an die Korinther, ist aber für alle christlichen Gemeinden auch heutzutage von großer Bedeutung. Ich gehe im Folgenden nun in Ansätzen das ein oder andere aus diesem Brief wieder. Und ich empfehle euch, diesen Brief selbst einmal zu lesen. Hat 16 Kapitel, dauert eine Weile, aber neue Herausforderung fürs neue Jahr. Ein Kapitel pro Monat, anderthalb Kapitel pro Monat vielleicht drin. Oder auch einmal sich hinsetzen und ganz zu lesen. Es steckt einfach sehr viel in diesem Brief drin, ja, was wir uns durchaus auch auf die Fahnen schreiben sollten. Der Brief ist zweigeteilt. Im ersten Kapitel oder im ersten Teil, Kapitel 1 bis 6, geht Paulus auf Missstände ein, die ihm von verschiedenen Quellen zu Ohren gekommen sind oder erfahren hat. Und der zweite Teil ab Kapitel 7 bis zum Ende beschäftigt sich mit Fragen, die ihm die Gemeinde übermittelt hat lassen. Einfach Fragen stellen, weil sie gemerkt haben, sie haben Schwierigkeiten, sind sie selbst mit gewissen Anliegen an Paulus herangetreten. In Kapitel 1 geht es um unterschiedliche Lehransichten, die dort zutage getreten waren. Verschiedene Anhänger, verschiedene Lehrmeister, Paulus, Apollos, Petrus waren vor Ort und auch Christus zugeschrieben werden. Sie waren jeweiligen Anhänger, waren sich uneins und das führte zu Spaltungen, denen Paulus entgegenwirken wollte. Als eine klare Aussage ist, dass es nicht um die Person geht, die lehrt, sondern es geht um den Inhalt. Zentrale Botschaft hier, nur einer ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben, Jesus Christus. Jetzt bräuchte ich den 1. Korinther 1,30 als ein Vers, den ich rausgreife. Aber den, dass er ihn schon mal hört. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen. Unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Es ging aber nicht nur um Lehrinhalte, sondern auch um das Verhalten gegenüber den Geschwistern. Manche hielten sich wohl für besser als andere, was man aus diesem Vers schließen kann. Kapitel 4, 6b, 7. Wenn ihr euch an das haltet, was in der Schrift steht, werdet ihr keinen auf Kosten eines anderen herausstellen. Was hast du denn irgendeinem anderen voraus? Was hast du vorzuweisen, dass du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, was du vorweisen kannst, warum gibst du dann nicht damit an, als ob es kein Geschenk wäre? Keiner soll sich über den anderen erheben, überhöhen. Denn alles, was wir sind und haben, kommt von Gott. Weitere Schwerpunkte setzt Paulus mit seinen Ausführungen über sexuelle Verfehlungen und Götzendienst, Rechtsstreitigkeiten unter Christen und über sein Verständnis von christlicher Ehe in den Kapiteln 5 bis 7. Ein Grund zu heiraten zum Beispiel ist für Paulus unser sexuelles Verlangen. Wenn jemand nicht enthaltsam leben kann, sollte er heiraten, um Unzucht zu vermeiden. Das war damals ein Riesenproblem. Sex außerhalb der Ehe ist aus seiner Sicht und bezogen auf die damalige Situation ein No-Go. Das können wir dann in den Versen 1 bis 9 nachlesen. Für Paulus, das sagt er ganz deutlich, ist es besser, nicht zu heiraten, weil der Einzelne sich dann besser Gott widmen kann. Aber Ehepartner sollen sich ergänzen und müssen sich um die Familie kümmern, was aus seiner Sicht dann zwangsläufig dazu führt, dass sie sich nicht ungeteilt Gott widmen können. Kapitel 7. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie es ihm Freude machen kann. Für einen verheirateten Mann ist das sehr viel schwerer. Er muss seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und sich überlegen, wie er seiner Frau gefallen kann. Männer soll der Frau gefallen. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Genauso kann eine Frau, die nicht mehr verheiratet ist oder nie verheiratet war, sich körperlich und geistig sehr viel stärker auf den Herrn einsetzen als eine verheiratete Frau, die sich hier um ihre irdischen Verpflichtungen kümmern und darüber nachdenken muss, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Ja, wenn zwei sich zusammentun, werden sie eins. Und müssen sich umeinander kümmern. Kapitel 8 widmet sich der Freiheit im Glauben. Wir sollen darauf achten, jemanden, der uns noch unsicher im Glauben ist, nicht durch unser Verhalten ein schlechtes Gewissen zu machen. Wir sollen Rücksicht nehmen und uns nicht auf diese Weise von anderen Geschwistern versündigen. Denn das wäre auch eine Sünde gegen Christus. Es stimmt, dass wir Gottes Anerkennung nicht durch das gewinnen können, was wir essen. Wir versäumen nichts, wenn wir etwas Bestimmtes nicht essen, und wir gewinnen nichts, wenn wir es tun. Doch ihr müsst mit dieser Freiheit, die ihr habt, behutsam umgehen, damit ihr nicht einem Bruder oder einer Schwester mit einem ängstlicheren Gewissen schadet. Dies war Paulus' Antwort auf die Fragestellung, ob man Opferfleisch essen darf oder nicht. Das Thema haben wir heutzutage sicherlich nicht. Aber heutzutage könnte der Gegenstand der Diskussion vielleicht der sein, ob man Alkohol trinken soll oder nicht. Nur so als Beispiel. Oder anders ausgedrückt. Meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen anfängt. Nach Kapitel 9, wo es Paulus um die eigenen Rechte geht, zum Beispiel das Recht auf Bezahlung für seinen Dienst, für die er freiwillig verzichtet, um neutral zu sein. Folgt Kapitel 10 mit seinem Schwerpunkt Götzendienst. Götzendienst war in der Korinth weit verbreitet. Das hatte ich ja schon erwähnt, wie schon eingangs erwähnt. Weil Korinth einfach ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen war. Und Paulus benutzt als Klarstellung, was bei Götzendienst alles passieren kann, als Beispiel den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Sind wir nicht da, sind wir daheim. All diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben. Götzendienst hat heute ein anderes Licht als damals. Moderne Götzen sind Symbole der Macht, des Vergnügens oder des Prestiges. Mein Geld, mein Haus, mein Auto, meine Yacht, was uns die Werbung oft so suggeriert. Kapitel 11 beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie Gottesdienste gestaltet werden sollen. Hier ist unbedingt der zeitliche Kontext zu berücksichtigen. Wir verwenden bei unseren Abendmahlsfeiern heute noch die Einsetzungsworte aus Kapitel 11, 23 bis 26 oder auch bis Vers 30. Ab Kapitel 12 bis 14 räumt Paulus mit sich in der Gemeinde ausgebreiteten Missverständnissen bezüglich der Geistesgaben auf. Auch ein heißes Thema. Es geht ihm um Vorhandensein, Nutzen und Anwendung von Geistesgaben. Die stehen hier im Vordergrund. Paulus ist es wichtig, hier Klarheit zu schaffen. Er bringt aus meiner Sicht sogar eine Art Wertung, indem ihm das Streben nach Prophetie neben der Liebe als das Wichtigste erscheint. Hier kurz zwei Verse. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Vor allem um die Gabe der Prophetie. Aus meiner Sicht eine Wertung. Oder ich wünsche, ihr hättet alle die Gaben, in Sprachen zu reden. Aber noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Denn die Gabe der Prophetie ist wichtiger und nützlicher als das Reden in Sprachen. Es sei denn, jemand erklärt den anderen, was es bedeutet, damit die ganze Gemeinde dadurch ermutigt wird. Ein großer Punkt ist eben immer die Ermutigung der Gemeinde. Aber das alles relativiert er, indem er den Nutzen in Beziehung zum Verhalten des Ausübenden stellt. Die Gaben sind wichtig, unabdingbar, ein Geschenk Gottes an jeden Einzelnen. Aber sie sind nichts Nütze, wenn sie nicht richtig angewandt werden. Auch gibt es etwas Höheres als alle Geistesgaben. Kapitel 12, 31. Genau. Strebt aber nach den größeren Gaben. Ich will euch etwas zeigen, das alle diese Gaben übertrifft. Jetzt bräuchte ich das andere Bild. Genau, man kann es wahrscheinlich nicht lesen. Da ist jetzt hinter dem Losungstext schön das Kapitel 13, 1 bis 8 hinterlegt. Denn die Liebe ist das Thema hier und auch das, was wir vorhin schon schön besungen haben. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Ja, die Liebe soll uns leiten, die Agabe-Liebe Gottes. Nicht nur unser Verstand, unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen. Falsch angewandt können sie zu Unmut, Verdruss, Verletzungen, Zurückweisung, Abkehr und so weiter führen. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und habe ich auch immer mein Gegenüber im Blick? Selbst die zentrale Botschaft des Neuen Testaments, die Auferstehung Jesu und damit auch unsere Auferstehung am Ende aller Zeiten, bedurfte für die Korinther einer tieferen Erklärung durch Paulus. Das Verständnis war verwaschen, die äußeren Einflüsse zu groß. Paulus hatte ihnen die gute Botschaft gepredigt, die junge Gemeinde aber nach einiger Zeit verlassen, sodass sie auf sich allein gestellt war. Und ein Nachlesen, wie wir das heute können, war auch nicht. Da es sich weitestgehend nur nicht-jüdische Christen handelte, fehlte auch die Basis der jüdischen Glaubensleben, das Alte Testament. Gehst zurück in die Präsentation, bitte. Wo haben wir da genau? Ne, halt. Fällt mir, ne? Okay. 1. 15,1 habe ich jetzt hier nicht auf der Folie. Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Die gute Botschaft, das Fundament. Er erläutert, dass Jesus sicher auferstanden ist, weil er von vielen danach gesehen wurde und zieht daraus eine klare Schlussfolgerung, diese Verse. Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war auch unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Christus ist auferstanden und wir werden auch auferstehen. Im abschließenden Kapitel 16 geht er auf die Unterstützung für die Gemeinde in Jerusalem ein und kündigt seinen Besuch in Korinth an, der allerdings über Umwege erfolgen wird. Als Ermutigung bis dahin, bis er wieder in Korinth sein kann, gibt er ihnen diese Verse weiter. Und daraus ist jetzt auch die Losung. Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt, seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Mit diesem Spruch resümiert er alle in seinem Brief angesprochenen Themen und macht nochmal deutlich, wie wichtig das Handeln in Liebe ist. Und dies wird in 1. Johannes 4,16 noch einmal auf den Punkt gebracht. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Nehmt euch die diesjährige Losung zum Anlass, euer Handeln zu prüfen und nach diesen Maßstäben auszurichten. Zuletzt wieder das erste Bild. Wie ihr es hier seht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen.